Einen schönen guten Morgen von mir. Ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein darf. Ich freue mich, euch alle zu sehen.
Ja. Ich muss jetzt mal kurz unterbrechen. Wir können eigentlich dem Lieder einen kleinen Applaus geben, weil er hat nämlich Muskelfaserriss und könnte auch daheim sitzen und sein Bein hochlegen. Und er hat sich aufgerafft und ist zu uns gekommen.
Okay, vielen Dank. Also ich werde mich etwas festhalten hier ab und zu, weil ich darf auch nicht ganz so lang stehen, aber es ist okay. Es ist nicht schlimm. Nur so ein kleiner Muskelfaserriss. Es hängt irgendwie mit dem Alter vielleicht zusammen. Ich bin einfach nur die Treppe runter und plötzlich was passiert. Naja, gut. Wie gesagt, ich bin froh, wieder mal hier zu sein. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Heute ist der dritte Advent. Wir sind also mittendrin in der so beschaulichen Adventszeit. Jetzt habe ich aber eine Predigt mitgebracht, die vielleicht gar nicht so beschaulich adventlich ist. Aber gut so, sagt die Caro. Aber ich hoffe, sie ist wenigstens besinnlich, in dem Sinne besinnlich, dass sie uns hilft, uns auf das Wesentliche zu besinnen. Und so gesehen passt sie dann doch wieder in die Adventszeit. Denn der Advent war ja mal ursprünglich im Kirchenjahr eine Buß- und Fastenzeit. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ne? Super, danke. Also eine Zeit, in der man sich auf die Ankunft des Herrn vorbereitet hat. Wobei man bei der Ankunft des Herrn nicht an das Christuskind gedacht hat, an die Geburt des Jesuskindes. Denn die ist ja schon geschehen. Und ist Geschichte. Manche Pfarrer tun ja immer so, als ob das Christuskind jedes Jahr an Weihnachten neu geboren wird. Das ist so ein bisschen Mode geworden in der evangelischen Kirche, jedenfalls bei uns. Finde ich immer ein bisschen komisch. Ne? Denn wenn man sich im Advent auf die Ankunft Christi vorbereitet, dann denkt man eigentlich an die Wiederkunft Jesu. Und im Hinblick darauf haben wir alle, denke ich mal, Buße und Einkehr nötig. Und von daher passt der heutige Text vielleicht doch in die Adventszeit. Liebe Gemeinde, jetzt geht's also richtig los, war nur eine kurze Vorrede. Martin Luther hat mal gesagt, Glauben heißt aus dem Schatten ins Licht springen. Das ist ein sehr schönes Bild, das kann man sich so richtig gut vorstellen. Aus der Dunkelheit ins Licht und dann noch springen. Ich mache es jetzt nicht vor. Also nicht so gemächlich schreiten, sondern voller Hoffnung. Vielleicht auch mal voller Verzweiflung. Mit beiden Füßen voran ins Leben springen. Das ist Glaube. Und es wird uns heute in der Predigt am Beispiel einer Frau vor Augen geführt, eine Frau, die ganz unten ist, verachtet, eine Hure. Den sicheren Tod vor Augen entschließt sie sich zu glauben und erfährt Rettung, ein neues Leben. Und aus dieser Hure, aus dieser Prostituierten wird eine Stammmutter Jesu. Ihr Name ist bis heute unvergessen, weil sie nicht nur in der Ahnentafel Jesu auftaucht, sondern uns an zwei Stellen des Neuen Testamentes als Vorbild des Glaubens genannt wird. Astrid, wer weiß, um wen es geht? Rahab, genau, die Hure Rahab. Aber um zu verstehen, was da in unserem heutigen Predigttext erzählt wird, ist es gut, die Vorgeschichte zu kennen. Und die will ich jetzt mal kurz für alle, die sich vielleicht nicht so gut im Alten Testament auskennen, nacherzählen. Mose, der große Prophet, nachdem die ersten 5 Bücher der Bibel benannt sind, hat das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit, im Auftrag und in der Kraft Gottes. Und Gott ist bei diesem Volk Israel gegenwärtig, tagsüber in einer Wolkensäule und nachts in einer Feuersäule, führt er die Israeliten durch eine lebensfeindliche, weglose Wüste, um sie in das verheißene Land zu bringen, in das Land, in dem Milch und Honig fließen. Und dieses Versprechen hatte Gott schon ihrem Stammvater Abraham gegeben. Und jetzt, schätzungsweise 500 Jahre später, ist der Zeitpunkt gekommen, da diese Verheißung wahr werden soll. Übrigens merkt man hier, dass die Bibel oft in großen Zeitabschnitten denkt. Muss man sich immer wieder mal so bewusst machen. Und auf dieser Wanderung geschehen große Dinge. Immer wieder greift Gott ein, vollbringt Wunder, um das Volk zu retten und zu bewahren. Er teilt die Wasser des Schilfmeeres, um Israel von der Streitmacht des Pharao zu retten. Er schickt Manna, Himmelsbrot. Aus Felsengestein lässt er Wasserquellen entspringen. In den Kämpfen gegen ihre Feinde bleiben die Israeliten siegreich, weil Gott auf ihrer Seite ist. Und am Berg Sinai schließlich erhalten sie aus Gottes Hand von ihm selbst in Stein gemeißelt die 10 Gebote als Fundament ihrer Gottesbeziehung. Die Stiftshütte entsteht als Zentrum ihres Gottesdienstes. Und Mose gibt dem Volk ein Gesetz, eine alle Bereiche des Lebens umfassende Sammlung von Regeln und Vorschriften, die sie vor dem Bösen bewahren und ihr Leben gelingen lassen sollen. Und eigentlich könnte das Ganze eine wunderbare Erfolgsgeschichte sein, ist es aber nicht. Denn die Menschen sind misstrauisch, widerspenstig. Sie trauen diesem Gott trotz aller Beweise seiner Güte nicht über den Weg. Sie wollen immer wieder eigene Wege gehen, machen sich Götzen, rebellieren gegen Gott, gehen durch fürchterliche Niederlagen und Krisen, werden gestraft, zurechtgewiesen, bezahlen teuer für ihre Auflehnung. Und es kostet Gott und Mose viel Arbeit und Mühe, dieses störrische Volk durch die Wüste zu bringen. Und dann endlich haben sie die Grenzen des verheißenen Landes erreicht und eigentlich müssten sie mittlerweile doch gelernt haben, Gott zu vertrauen, dem nichts unmöglich ist. Sie senden Kundschafter aus, die Wunderdinge erzählen von der Fruchtbarkeit und dem Reichtum dieses Landes, aber sie erzählen auch von der militärischen Stärke der Völker, die dieses Land bewohnen. Und die Israeliten bekommen es mit der Angst zu tun und sie weigern sich, das Land, das Gott ihnen versprochen hat, einzunehmen. Den beiden Männern, Josua und Kaleb, die ihnen Mut machen, doch auf Gott zu vertrauen, drohen sie mit der Steinigung. Sie wollen Mose absetzen und freiwillig zurückgehen in die Sklaverei. Alles umsonst. Die Flucht aus Ägypten, der lange Zug durch die Wüste, alle Opfer und Anstrengungen vergebens. Kurz vor dem Ziel wirft das Volk den Bettel hin und verweigert das Vertrauen. Und die Folge davon ist, dass Israel noch einmal zurück muss in die Wüste und 38 weitere Jahre durch diese Wüste wandert. So lange, bis diese ganze Generation der über 20-Jährigen ausgestorben ist, die Gott an der Schwelle des verheißenen Landes den Gehorsam verweigert hat. Und erst dann, 38 lange Jahre später, kehrt das Volk Israel zurück an die Grenze des Landes Kanaan und lagert sich gegenüber der großen Stadt Jericho. Und alle, die damals an dieser verhängnisvollen Rebellion beteiligt waren, sind gestorben. Alle außer Kaleb und Josua. Eine neue Generation ist herangewachsen. Auch Mose lebt nicht mehr. Seine Stelle als Führer des Volkes hat Josua eingenommen. Wird Josua gelingen, was Mose verwehrt blieb? Werden die Israeliten diesmal den Mut haben, auf Gottes Wort hin den Kampf zu wagen gegen gut befestigte Städte und einen militärisch überlegenen Feind? Oder werden sie wieder kneifen, ihr Vertrauen wegwerfen und die Flucht nach hinten antreten? Wir merken, hier ist Glaube gefragt. Echter Glaube, der es wagt, Grenzen zu überschreiten, das Leben in die Waagschale zu werfen und das unmöglich Scheinende zu riskieren. Das ist die Ausgangslage unseres Predigttextes. Ich lese aus Josua 2, die Verse 1 bis 21. Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim aus zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen: Geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Da wurde dem König von Jericho angesagt: Siehe, es sind in dieser Nacht Männer von Israel hereingekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ er sagen: Gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das Land zu erkunden. Aber die Frau verbarg die beiden Männer und sprach: Ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Stadttore zuschließen wollte, als es finster wurde, gingen sie hinaus, und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die aber jagten den Männern nach auf dem Wege zum Jordan bis an die Furten. Und man schloss das Tor zu, als die draußen waren, die ihnen nachjagten. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen, und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter Sihon und Og jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tode errettet. Die Männer sprachen zu ihr: Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir? Wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Da ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster hernieder, denn ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen: Geht auf das Gebirge, dass sie euch nicht begegnen, die euch nachjagen, und verbergt euch dort 3 Tage, bis sie zurückkommen, die euch nachjagen. Danach geht eure Straße. Die Männer aber sprachen zu ihr: Wir wollen den Eid so einlösen, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir in das Land kommen, so sollst du dieses rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herniedergelassen hast. Und zu dir ins Haus versammeln deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. Und wer zur Tür dieses deines Hauses herausgeht, dessen Blut komme über ihn. Aber wir seien unschuldig. Doch das Blut aller, die in deinem Hause sind, soll über uns kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verrätst, so sind wir des Eides los, den du uns hast schwören lassen. Sie sprach, es sei, wie ihr sagt, und ließ sie gehen. Und sie gingen weg und sie knüpfte das rote Seil in das Fenster. Amen. Eine lange, spannende Geschichte. Josua schickt Kundschafter aus. Diesmal nur zwei. Ihr Auftrag, das Land erkunden und vor allem die Stadt Jericho, die erste große Festung auf dem Weg in das verheißene Land. Und als die Kundschafter Jericho betreten, gehen sie in das Haus einer Hure, Rahab. Warum? Vielleicht glaubten sie hier am ehesten unerkannt zu bleiben. Ein Ort, an dem viele Männer verkehren, die am liebsten unerkannt bleiben. Und doch erfährt der König, dass sich zwei Spione in seiner Stadt aufhalten und schickt seine Soldaten aus, um sie zu ergreifen. Und eigentlich hätte das ihr Ende sein müssen. Und wer weiß, wie die Israeliten reagiert hätten, wenn ihre Kundschafter nicht zurückgekehrt wären, gefoltert und umgebracht in der großen Stadt Jericho, ihre Köpfe vielleicht auf die Stadtmauer gespießt, wie das damals üblich war. Vielleicht wäre wieder Panik ausgebrochen im Volk Israel und der Feldzug zu Ende, noch ehe er begonnen hatte. Aber Rahab hilft ihnen, versteckt sie, schickt die Soldaten auf eine falsche Spur, rettet die Feinde ihres Volkes, die doch gekommen sind, um Tod und Verderben über ihre Stadt zu bringen. Warum tut sie das? Ist sie eine feige Kollaborateurin? Will sie nur die eigene Haut retten? Hofft sie auf Bezahlung vielleicht sogar? Auf dem Dach ihres Hauses, im Gespräch mit den Kundschaftern, öffnet sie ihr Herz. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen. Und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Rahab lässt die beiden Kundschafter einen tiefen Einblick in die seelische Verfassung ihrer Feinde tun. Und die beiden erinnern sich in diesem Moment an eine Verheißung, die Gott ihnen, ihrem Volk, in der Wüste gegeben hatte. Ich will meinen Schrecken vor dir hersenden und alle Völker verzagt machen, wohin du kommst, und will geben, dass alle Feinde vor dir fliehen. So hatte es Gott beim Bundesschluss am Sinai versprochen. Und sie verstanden, dass Gott längst am Wirken war, noch bevor der erste Israelit zu seinem Schwert gegriffen hatte, hatte Gott schon gehandelt und den Feinden Israels allen Mut und alle Kraft genommen. Und Rahab erzählt weiter, dass sie und ihr Volk von den großen Taten Gottes gehört haben, von der Austrocknung des Schilfmeeres und den siegreichen Schlachten gegen die Amoriter und dass die Israeliten keinen ihrer Feinde am Leben gelassen haben. Für uns heute als Menschen, die von Jesus und seinen Lehren geprägt sind, Gott sei Dank, unvorstellbar. Damals übliche Praxis, keinen zu verschonen, keinen potenziellen Feind am Leben zu lassen. Und Rahab fährt fort und bestätigt erneut, was sie schon vorher gesagt hat. Seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt. Und es war keiner mehr vor euch zu atmen. Dieser Krieg ist entschieden, bevor er begonnen hat. Ganz Kanaan ist gelähmt vor Angst. Und diese Botschaft werden die Kundschafter mit zurücknehmen. Der Herr hat uns das ganze Land in unsere Hände gegeben und es sind alle Bewohner des Landes vor uns feige geworden. Das erzählen sie Josua an dem Volk und die Israeliten fliehen diesmal nicht, sondern gestärkt mit Mut und Gottvertrauen nehmen sie das gute Land ein, das Gott ihnen zugesagt hat. Rahab stärkt den Glauben der Kundschafter. Sie offenbart den Kundschaftern, dass alle Kanaaniter Angst haben vor Israel, auch sie selber. Aber das, was dann kommt, der nächste Satz, den Rahab spricht, offenbart eine Geisteshaltung, die exklusiv nur sie hat. Und dieser Satz hebt sie heraus aus der großen Masse und macht sie zu etwas Besonderem. Sie sagt, der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Sie bekennt den Gott Israels als den einen wahren Gott über Himmel und Erde. Und das unterscheidet sie von allen ihren Landsleuten. Die haben Angst vor dem Gott der Israeliten, aber sie hassen diesen Gott. Sie jagen seine Kundschafter und verschanzen sich hinter dicken Mauern in der verzweifelnden Hoffnung, dass die sie schützen können, und rufen ihre Götter um Hilfe an. Doch Rahab ist anders. Sie hat sozusagen einen geistlichen Blick auf die Ereignisse. Sie sieht hinter dem Feind, der sie, der ihr Volk, der ihre Kultur bedroht, das Wirken eines großen und gerechten Gottes, dem sie sich unterwirft. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 6 heißt es, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und genau das macht Rahab. Denn sie weiß, mit ihrer eigenen Kraft ist hier nichts mehr zu gewinnen. Und ich glaube, dass sie das nicht nur aus Angst tut. Natürlich ist die Angst eine treibende Kraft hinter ihrem Verhalten, aber da ist mehr dahinter. Denn Angst, man sieht es an ihren Landsleuten, erzeugt doch oft nur Hass, blinde Wut, den Drang zu fliehen. Und bei Rahab, davon bin ich überzeugt, steckt eine tiefe Sehnsucht dahinter. Eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit, eine Sehnsucht danach, heil zu werden und frei zu werden von den Kräften, die ihr Leben gefangen halten. Denn sie ist eine Prostituierte, eine Frau am Rande, am Tiefpunkt der Gesellschaft. Eine Frau, die Verachtung, Erniedrigung, Missbrauch kennengelernt hat. Eine Frau, die wahrscheinlich ein Opfer der Menschen- und frauenverachtenden Kultur Kanaans geworden ist. Denn Kanaan ist ja nicht zufällig der Vernichtung durch das Volk Israel preisgegeben worden. Nein, der Sündenkatalog Kanaans ist erschreckend. Das ist auch der Grund, warum Gott die Vernichtung dieser Völker beschlossen hat. Götzendienst, das ist die erste große Anklage. Das klingt so harmlos, aber dieser Götzendienst hat Folgen. Die Kanaaniter brachten ihren Göttern Menschenopfer dar. Sie verbrannten ihre Kinder. Zu ihrem Kult gehörte die ganze Bandbreite des Okkultismus. Ich lese aus 5. Mose 18, 9 bis 12. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, also verbrennen lässt. Oder Wahrsagerei, Hellzieherei, geheime Künste oder Zauberei treibt, oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. Und um solcher Gräuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, die Völker vor dir. Dazu kamen weit verbreitete sexuelle Sünden wie Sodomie, Geschlechtsverkehr mit Tieren und die allgegenwärtige Tempelprostitution. Ich lese aus 3. Mose 18, die Verse 23 bis 25. Du sollst auch bei keinem Tier liegen, dass du an ihm unrein werdest. Und keine Frau soll mit einem Tier Umgang haben. Das ist ein schändlicher Frevel. Ihr sollt euch mit nichts dergleichen unrein machen, denn mit alledem haben sich die Völker unrein gemacht, die ich vor euch her vertreiben will. Das Land wurde dadurch unrein und ich suchte seine Schuld an ihm heim, dass das Land seine Bewohner ausspie. Zur Religion Kanaans gehörte die Tempelprostitution. Im Dienst eines Heiligtums, der weiblichen oder männlichen Fruchtbarkeitsgottheiten, gaben sich Mädchen und junge Männer den Besuchern des Tempels hin. Antike Schriftsteller berichten, jedes Mädchen sei vor seiner Hochzeit oder jede Frau einmal im Leben verpflichtet gewesen, sich im Tempel einem Priester oder einem Fremden hinzugeben. Und manche Eltern haben ihre Töchter ganz dem Dienst der Gottheiten geweiht. Das war die Kultur Kanaans. Götzendienst, Menschenopfer, Kinderverbrennungen, Aberglaube, Angst vor Dämonen und Göttern, Zwang zur Prostitution, sexuelle Perversion. Eine Kultur, die Menschen ihrer Würde, ihrer Gottesebenbildlichkeit beraubte, Menschen zerstörte, in den Dreck zog, vergrümmte und entstellte. Eine Kultur des Todes. Und ich stelle mir vor, dass die Angst wie eine dunkle Wolke über diesen Ländern lag. Und ich glaube, wir modernen Menschen wissen oft gar nicht mehr, von welch schrecklichen Bräuchen und Zwängen uns der christliche Glaube befreit hat. Gott hatte lange gewartet, 400 Jahre, zugesehen, gerufen, auf Umkehr gewartet. Jetzt ist das maßvoll. Und wir begegnen hier dem heiligen Gott der Bibel, der Sünde hasst, weil sie seine Schöpfung vergiftet, Mensch und Tier, Bäume und Pflanzen zerstört und diese ganze gute Erde bedroht. Denn Sünde hasst das Leben, ist immer zerstörerisch, untergräbt die Liebe, sät den Hass, schürt das Misstrauen, vergiftet Beziehungen, erzeugt Angst und raubt die Hoffnung. Gott hasst Sünde. Wir haben das weithin vergessen. Wir haben erst Gott einen senilen alten Opa gemacht, der mit seinem langen weißen Bart irgendwo im Himmel sitzt und die Untaten der Menschen mit einem verstehenden Lächeln quittiert. Nein, so ist Gott nicht. Gott ist heilig. Er hasst die Sünde, weil er den Menschen liebt, weil er Gerechtigkeit liebt, weil er die Wahrheit liebt, weil er Reinheit liebt. Und wehe uns, wenn sich Gott aufmacht, die Menschen zu richten. Nicht umsonst heißt es in der Bibel: Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und dieser Satz steht nicht im Alten Testament, sondern im Neuen. Hebräer 10, Vers 31. Wir müssen uns dessen bewusst sein, wenn wir Böses tun, werden wir Böses ernten. Gewalt erzeugt wiederum Gewalt. Lüge erzeugt Lüge, Ausbeutung und Unterdrückung erzeugt Hass und den Wunsch nach Rache. Und diese Reihe könnte man endlos fortsetzen. Alles Böse, was wir tun, wird irgendwann auf uns zurückfallen. Die Bibel sagt uns übrigens auch im Neuen Testament, Galater 6, Vers 7, irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Das ist das Gesetz, das über diesem Leben waltet, denn dem wir alle unterliegen. Für all das, was wir tun, wird uns irgendwann die Rechnung präsentiert. Und es gibt nur eine Macht, die dieses Gesetz brechen kann: die Vergebung, die vergebende, heilende Liebe Gottes. Und das ist die andere Seite Gottes, der leidenschaftlich liebende Gott, der den Sünder liebt, der seine Rettung will, der sich danach sehnt, Menschen wieder heil zu machen. Zum Propheten Hesekiel sagte Gott: Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode der Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Und dann dieser wunderbare Satz in Timotheus 2, Vers 4: Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und im 2. Petrusbrief ganz ähnlich: Gott will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jeder Mann, und in Klammern füge ich hinzu, jede Frau zur Buße finde. Und Jesus schließlich sagt von sich: Ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das, liebe Freunde, ist der leidenschaftlich liebende Gott, der den Sünder liebt und sich danach sehnt, dass Menschen umkehren zu ihm und Vergebung, Heilung und die Wiederherstellung ihrer Würde erfahren. Der heilige Gott, der Sünder hasst und bestraft, und der liebende Gott, der den Sünder liebt, zur Umkehr ruft und vergibt. Das müssen wir zusammen denken. Das ist ganz wichtig, sonst verstehen wir die Bibel nicht. Und wir stehen da mittendrin, sind gefragt, wie wollen wir uns entscheiden? Wem wollen wir begegnen? Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber hat das mal wunderbar zum Ausdruck gebracht. Die große Schuld des Menschen sind nicht die Sünden, die er begeht. Die Versuchung ist mächtig und seine Kraft ist gering. Die große Schuld des Menschen ist die, dass er jeden Augenblick die Umkehr tun kann und nicht tut. Gott hat alles getan, dass wir umkehren können, jeder von uns. Denn Jesus hat unsere Rechnungen bezahlt. Das ist die große Gnade Gottes. Und Gott hatte gesehen, dass in diesem großen, finsteren Land Kanaan ein Mensch ist, ein einziger, der sich sehnt nach Veränderung, der unter der Schuld seines Volkes und unter seiner eigenen Schuld leidet. Und Gott, der in die Herzen zieht, hat sich über sie erbarmt. Denn anders ist es nicht zu erklären, dass Rahab den Gott des Himmels und der Erde erkennt und anfängt zu glauben. Denn auch das Glauben können ist immer ein Geschenk Gottes. Und Rahab springt über die Mauern ihrer Angst und legt ihr Leben in die Hand dieses Gottes, weil sie ahnt, dass er barmherzig ist. Handelt sie selber barmherzig an seinen Boden und bittet um Barmherzigkeit. Und sie denkt daran, ihre Eltern, ihre Brüder, ihre Schwestern mit ihren Familien zu retten. Und sie erfährt Barmherzigkeit. Ihr Haus wird zu einem Ort der Zuflucht und der Sicherheit. Inmitten der Zerstörung. Wer sich in dieses Haus rettet, der wird leben. Ist es nicht ein wunderbares Bild für das Haus des Glaubens? Das rote Seil, das Rahab ins Fenster knüpft, erinnert uns in seiner Farbe an das Blut Christi. Wer hineingeht in das Haus des Glaubens, ist geschützt durch das Blut Jesu, das uns reinigt von aller Sünde und vor dem ewigen Tod rettet. Rahab erfährt Barmherzigkeit. Zuerst von den Menschen, sie bleibt am Leben und mit ihr alle, die sie liebt. Aber noch größer ist die Barmherzigkeit, die Gott ihr schenkt. Sie wird zur Stammmutter Jesu. Und sie wird zweimal im Neuen Testament erwähnt als Vorbild des Glaubens. Ihr Name bleibt unvergessen. Sie ist Teil der großen Geschichte Gottes mit den Menschen. Rahab, was für eine wunderbare Frau, die sich in die Hände eines wunderbaren Gottes rettet. Und zum Schluss noch ganz kurz. Was können wir lernen für unsere Zeit aus dieser alten Geschichte? Auch wir leben in einer Welt, die bedroht ist durch Klima- und Umweltkatastrophen, Flüchtlingsströme, Kriege, Terror, Unmenschlichkeit, Antisemitismus, einen ausufernden, gnadenlosen Kapitalismus. Vielleicht sollten wir wie Rahab einen geistlichen Blick auf diese Dinge werfen, so wie es der Schriftsteller und Nobelpreisträger Alexander Solzhenitsyn mal gemacht hat. Der sagte mal, die Menschen haben Gott vergessen. Und das ist der Grund für die Probleme der Gegenwart. Wir werden keine Lösungen finden ohne die Umkehr des Menschen zum Schöpfer aller Dinge. Das ist der Knackpunkt. Wir müssen umkehren, wir alle. Sonst wird diese Welt nicht mehr zu retten sein. So wenig wie die Welt Rahabs zu retten war. Wir müssen umkehren, jetzt. Und wir Christen sollten dabei als Vorbilder vorangehen. Wir Christen sollten nicht nur durch unsere Worte, sondern durch unser ganzes Leben zeigen, was Umkehr bedeutet und dass Umkehr möglich ist. Und wie ein Leben aussehen kann, das ganz dem Geist der Liebe gewidmet ist. Ich weiß, ein hoher Anspruch, aber mit Gott auf unserer Seite können wir es wagen, können wir wagen zu tun, was uns möglich ist, was uns die Liebe zeigt. Unsere Kirchen und Gemeindehäuser sollten wieder Häuser des Glaubens werden, in denen Menschen Schutz finden, Heilung, Vergebung, Trost, Liebe, Hilfe in ihren Nöten. Und wir als Gerettete, als Erlöste sollten die Türen weit aufmachen und Menschen einladen, hereinzukommen in das Haus des Glaubens, das vom Tod rettet und ewiges Leben schenkt. Und wir sollten mit unserem ganzen Leben zeigen, worauf es ankommt, und uns einsetzen für Friede, für Gerechtigkeit, für den Kampf gegen die Armut und die Ausbeutung, für die Bewahrung der Schöpfung, die uns Gott anvertraut hat. Nicht nur mit schönen Worten, sondern mit allem, was wir tun, wie wir leben, was wir essen, was und wie wir einkaufen, wie wir mit Menschen umgehen, mit Flüchtlingen, mit Fremden, wie wir über andere Menschen reden, ob uns das Leid der Menschen krank lässt, was wir tun, um eine Klimakatastrophe abzuwenden, wie oft wir Auto fahren oder mit dem Flugzeug fliegen, ob wir mal das Fahrrad nehmen oder zu Fuß gehen, ob wir mal in Deutschland Urlaub machen statt in Übersee, ob wir alles haben müssen, was andere haben, oder auch mal verzichten können. So viele Bereiche unseres Lebens, in denen wir aufgefordert sind, glaubwürdig zu leben, glaubwürdig, unseres Glaubens würdig, damit andere sehen, die meinen es ja ernst, mit der Liebe, mit dem Glauben, mit der Barmherzigkeit. Liebe Gemeinde, wir leben in einer Zeit großer globaler Bedrohungen und wir Christen sind gefragt, herausgefordert, zu zeigen, dass Glaube möglich ist und dass er eine Antwort hat auf die Probleme dieser Zeit. Amen.